Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Wir nähern uns der Halbzeit der aktuellen Skisaison. Seit unserer letzten Ausgabe haben wieder 6 Rennen stattgefunden. Über die würden wir natürlich auch in der neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast von skionline.ch reden. Auch heute wieder hilft mir dabei der Tobias Ruf, der Wintersportchef von Chiemgau24. Servus Tobias.
Servus Lukas, hallo.
Mein Name ist Lukas Zara, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Spox Österreich. Und diesmal dürfen wir gar nicht lang drum rumreden, Tobias, weil wir haben eigentlich Breaking News, kurz bevor wir mit der Aufnahme starten wollten. Was ist denn passiert?
Genau, wir nehmen jetzt heute am Dienstagabend auf und ich habe gerade bei den Kollegen von Blick.ch gelesen, Saisonende für Dominik Paris, Kreuzbandriss. Krasse Nachricht, Lukas.
Ja, da sieht man, dass wirklich keiner davor gefeilt ist. Ja? Du hast ja ein bisschen mehr noch nachgelesen. Was sind so die Infos? Wo war das Ganze? Wo ist das passiert?
Genau, also die Kollegen schreiben, dass Dominik Paris am Dienstagmorgen eben in Tirol angekommen ist, zur Vorbereitung schon auf das Wochenende jetzt in Kitzbühel, das ansteht. Und dann hat er Super-G-Training gemacht. Wir wissen ja, am Freitag ist Super-G in Kitzbühel, am Samstag dann die Abfahrt. Und zwar hat er im Vorort von Kitzbühel in Kirchberg trainiert. Und der Bernhard Knaus, der ist Rennchef von dem Skiausrüster Nordica, den der Dominik Paris fährt, der hat dann zu den Kollegen von Blick eben gesagt, dass er einen Innenskifehler hatte, daraufhin gestürzt ist. Der Sturz soll im ersten Moment relativ harmlos ausgesehen haben, aber Paris hatte ein starkes Brennen im Knie verspürt, hat sich dann untersuchen lassen und dann die niederschmetternde Diagnose Riss des vorderen Kreuzbandes. Er muss operiert werden. Die Saison ist natürlich für ihn gelaufen und boah, das ist schon heftig, ey. Also wenn wir auch sehen, wie gut er jetzt in Form war, wir reden ja gleich dann auch noch über das, was in Wengen passiert ist, wo er den Sieg ja wirklich nur ganz knapp verpasst hat und wie gut er drauf war mit dem Doppelsieg, den er vor kurzem da auch noch reingefahren hat. Boah, heftig. Also ich muss gerade ein bisschen um Fassung ringen, weil das natürlich einer der ganz Großen des aktuellen Weltcup-Zirkuses ist im Ski-Alpin und der ja auch in der Gesamtwertung Vierter ist, er glaube ich, gell?
Genau, ja, auf Platz 4, ja.
Ja, und dem man ja da wirklich so auch noch zugetraut hat, hey, da vorne Christoffersen, Pantiro, so stabil ist das alles nicht und wenn der Paris jetzt wieder voll reinkommt, dann kann der da oben noch ein Wörtchen mitsprechen. Und das ist natürlich jetzt gelaufen. Also, boah, als allererstes natürlich gute Besserung und krasse Nachricht.
Ja, ganz, ganz bitter. 2 Saisonsiege hat er bislang feiern können. Beide Abfahrten von Bormio hat er gewonnen. Insgesamt 5-mal auf dem Podium. Auch in Wengen hat er es aufs Podest geschafft. Ganz bitterer Rückschlag für Dominik Paris, der ja 30 Jahre alt ist und hoffentlich bald wieder zurückkommt, denn er ist sehr, sehr unterhaltsam, einer der unterhaltsamsten Fahrer sicherlich im Skiweltcup.
Und Lukas, er ist ja, wäre ja jetzt auch als Titelverteidiger nach Kitzbühel angereist, ja.
Also er hat die, darf man auch nicht vergessen.
Der hat die Streif letztes Jahr gewonnen, die Abfahrt, und er war einer, der da ganz vorne in der Verlosung dabei gewesen wäre, muss man ja jetzt leider sagen.
Du sagst es, ja. Genau, ja. Gut, ich würde sagen, wir machen gleich eine kurze Pause und dann sprechen wir über die Rennen aus Wengen.
Ja, Lukas, trotz dieser traurigen Nachricht, die wir jetzt gleich zu Beginn hier verkünden mussten, wollen wir natürlich, du hast es angekündigt vor der Pause, über das sprechen, was passiert ist am Wochenende, und fangen wir logischerweise jetzt auch mit den Herren an. Wir waren in Wengen zu Gast und hatten als allererstes Rennen eine alpine Kombination mit dem Ergebnis Sieg für Österreich. Der Mottl hat zugeschlagen, Lukas. Matthias Mayer gewinnt mit 700stel vor Alexis Pantiro und Victor Mufin-Jeandet, beide aus Frankreich. Ja, starkes Ding vom Mottl, oder?
Absolut. Marco Schwarz hat im letzten Jahr die Kombination gewonnen von Wengen. Österreich hat also sozusagen diesen Titel verteidigt, wenn man so will. Dass es aber gerade dem Mottl Meier gelingt, das ist durchaus eine Sensation, denn er ursprünglich wollte er sogar nie wieder in der Kombination an den Start gehen. Hat sich gedacht, ja, diese Slalom-Skier, die lasst er lieber im Eck stehen. Aber diese Änderung im Format, die haben wir ja schon einige Male auch thematisiert bei uns, die hat ihn also tatsächlich dazu bewogen und wieder dazu motiviert, dass er eben doch wieder probiert, in der Kombination auch an den Start zu gehen. Es war ein bisschen, ja, er hat sich extrem wohl gefühlt, ein bisschen sogar mit Ansage diese Bestzeit dann in der Abfahrt gefahren. Er hat von der schönsten Abfahrt im Kalender gesprochen. Übrigens geht es da sehr vielen, glaube ich, im Skiweltcup so. Also zumindest im österreichischen Team haben sich viele sehr positiv über dieses Rennen geäußert, obwohl Kitzbühel ja erst am kommenden Wochenende am Programm steht. Er war auch Trainingsschnellster im zweiten Abfahrtstraining, Mottl Meier, und ist irgendwie sowas wie der konstanteste ÖSV-Speedfahrer aktuell. Dass es dann im Slalom auch geklappt hat, das war dann die große Überraschung, denn in den letzten 4 Kombinationen, die er bestritten hat, ist er jeweils eingefädelt. Also das war auch durchaus im Kopf drinnen, das hat er auch selber gesagt, dass das hat ihn sehr geärgert, dass er da nie zeigen hat können, wozu er wirklich imstande wäre. Und er hat dann erzählt, ja, 2 Slalom-Trainings hat er vor dem Rennen eingelegt und das aber auf einer Piste, die komplett anders war zum Rennhang. Sie sind ja auch den Slalom auf diesem durchaus schwierigen und sehr steilen Slalomhang von Wengen gefahren und er hat gemeint, die Einfahrwiese, die ist ein bisschen eine Märchenwiese, die Einfahrpiste, wo er eben den Slalom trainiert hat, deswegen war er sich trotzdem nicht sicher, was da so im Slalom möglich war. Aber er war eben der Schnellste in der Abfahrt, ging also als erstes in den Slalom auch hinein, hat diese Bedingungen wirklich perfekt ausgenutzt und hat sensationell, wie ich finde, die 4. beste Slalomzeit dann hingelegt. Und das, obwohl er im Steilhang wirklich einen heftigen Fehler auch gehabt hat, wo er ein Tor gar nicht berührt hat, wo er ja einen Schwung deutlich abstechen hat müssen. Aber eben ist ihm das im Steilhang passiert. Deswegen war dieser Fehler auch nicht so gravierend dann, was die Zeit betrifft. Und er hat dann tatsächlich, er hat auf Alexi Pöntero 1,5 Sekunden verloren, aber tatsächlich dann noch 0,07 ins Ziel gerettet. Es war sein erster Podestplatz außerhalb von Abfahrt und Super-G. Also er ist wirklich ja ein absoluter Speed-Spezialist. Und es war schon sein zweiter Saisonsieg, nachdem er den Super-G in Lake Louise auch schon gewinnen konnte. Und er hat eben gesagt, ein perfektes Abfahrtsrennen war das der Grundstein von diesem Erfolg. Und sehr große Überraschung. Ich würde auch kurz gleich sagen, dass wir selber hören, was er zu diesem Rennen zu sagen hat.
Es war super. Es war, wie gesagt, der Grundstein für den Sieg war sicherlich in der Abfahrt. Die Staffel 1 im Slalom, die man dadurch einfach hat, hat mir sehr gut gefallen. Wenn ich eine gute Piste habe, im Slalom natürlich immer leichter. Ich glaube, wenn ich mit Nummer 30 gefahren wäre, dann wäre es um einiges schwieriger geworden und die 700 hätte man sicher nicht halten können.
Ja, Lukas, wir haben gehört, was er selber sagt zu seinem Rennen und er hat nicht nur die österreichische Fahne hochgehalten und gerettet, er hat letztlich auch die Fahne der Speedfahrer hochgehalten. Ja. Weil hinter ihm, ich habe es schon gesagt, kommen eben mit Pantiro, mit Buffard Jondé, mit Loïc Meillard, mit Riccardo Tonetti aus Italien, der 5. wurde, kommen dann eben die Techniker, die hier im Endeffekt eigentlich die größere Rolle gespielt haben, aber Respekt, Mottl Meier, super stark, ja. Und nach diesem Block an den Technikern kommen dann wiederum eher die, also was heißt eher, dann kommen wieder die Speedfahrer. Also er hat sich doch da von allen Speed-Spezialisten, die in der Kombi an den Start gehen, das, was sich ja schon länger auch andeutet, auch durch seine Einsätze im Riesenslalom oder so, dass er halt diesen Drive in der Kombination schon drauf hat, weil er das schon beherrscht, ja, und weil er schon auch Erfahrung hat, in technischen Disziplinen an den Start zu gehen. Und ja, das hat er sehr gut gemacht. Und die Idee, da doch wieder Kombination zu fahren, war nicht die schlechteste. Weil, und jetzt kommen wir auf das Thema Gesamtweltcup, damit positioniert er sich, er kriegt da 100 Punkte dafür. Und das spült ihn natürlich auch in der Gesamtwertung. Ich glaube, er hat sich von der Position jetzt gar nicht verändert. Aber wenn wir sehen, er ist jetzt Fünfter, Dominik Paris, wir haben es angesprochen, der ist Vierter, der hat irgendwie 40 Punkte vor ihm. Den wird er natürlich überholen. Und dann ist er letztlich nur noch, boah, lass es mich kurz überschlagen, das sind knapp 80 Punkte, die er dann nur noch hinter Alexander Armut Kilde, der Dritter in der Gesamtwertung ist, liegt. Und auch auf den Zweitplatzierten, auf Alexis Pantyro, sind das 101 Punkte, die er da dahinter liegt. Mhm. Das heißt, er muss dann solche Sachen natürlich auch nutzen, und das hat er jetzt perfekt getan, um sich dann auch Richtung Podest in der Gesamtwertung zu positionieren. Und das ist ihm allemal zuzutrauen mit der Gesamtperformance, die er heuer zeigt.
Mhm. Ja, ich glaube auch. Also so ein Top-3-Platz im Gesamtweltcup ist sicherlich auch sein Ziel. Ja. Und eben, du hast es angesprochen, über die Konstanz kann es nur gehen. Ja. Generell noch kurz zum Rennen, weil ich ja diese Kombination scharf kritisiert habe, auch das letzte Mal, wie wir sie in Bormio gesehen haben. Diesmal waren die Zeitabstände deutlich geringer. 700stel haben letztlich den Ausschlag gegeben über den Sieg. Und auch generell, wenn man ein bisschen weiter nach hinten schaut, das ist jetzt nicht so extrem. Wir haben ja in Bormio diese wirklich riesigen Abstände gesehen. Vielleicht auch, weil eben diese Strecke sehr anspruchsvoll war in Bormio mit dem ganzen Eis, der schlechten Sicht im Zielbereich. Vielleicht war dann auch dadurch der Slalom auch ein bisschen herausfordernder. Aber wir sehen trotzdem in den Top 10 noch unter 2 Sekunden. Das ist ja schon mal ein bisschen greifbarer und nicht so komplett abstrus, wie wir das noch im letzten Rennen gesehen haben. Und für mich war das in dieser Saison bislang die beste Kombination, die wir gesehen haben. Vielleicht dann doch auch ein Indikator dafür, dass es diese Modusänderung durchaus einen Sinn macht. Hoffentlich wird es auch, durchmischt sich das auch noch bei den weiteren Rennen, die wir sehen werden, dass da auch die Slalomfahrer mit den Abfahrern sich eben ein bisschen matchen, dass das ein bisschen mehr durchgemischt wird.
Genau. Ich will noch kurz die Deutschen vorlesen im Klassement der Kombination. Das war's. Es hat sich keiner da positioniert. Vielleicht noch kurz zu sagen, dass Thomas Dresen auch an den Start gegangen ist, aber das natürlich nur den Trainingszweck dann für Samstag hatte, da dann ausgeschieden ist. Und ich bin aber nicht ganz unglücklich darüber, wie er sich das auf seinen 2 Wettkampffahrten auf der Lauberhornabfahrt eingeteilt hat. Kommen wir gleich zu. Und dann, ich habe es gerade im Vorgespräch auch schon zu dir gesagt, der Peppi Ferstl macht mir ehrlich gesagt Sorgen. Der kommt so gar nicht rein und ist 33. geworden in der Abfahrt jetzt, in der Kombinationsabfahrt. Ist dann nicht angetreten zum Slalom. Können wir gleich noch über ihn sprechen, auch wenn wir über Kitzbühel reden. Aber das ist schon arg, ein arger Rückschlag, was in der ganzen Saison jetzt mit ihm passiert. Also er ist so weit weg auch. Ich habe ihn ja noch getroffen, wir haben das hier im Podcast auch mal dann eingespielt und er hat selber gesagt, ja, sein Anspruch kann es jetzt nicht mehr sein, da unter die besten 30 zu kommen, ja, sondern er strebt da schon nach mehr. Momentan hinkt er selbst diesem Anspruch, den er damals noch als zu klein eigentlich formuliert hat, selbst dem wird er momentan nicht mehr gerecht. Das ist jetzt aber schon mal ein kleiner Ausflug. Ich würde sagen, lass uns dann über Ferstl kurz sprechen, wenn es Richtung Kitzbühel geht. Oder machen wir jetzt die Abfahrt von Weggen?
Ja, vielleicht noch ganz kurz erwähnt, die Österreicher Vincent Griechmeier ist noch auf Platz 10 gelandet in der Kombination und eben aus Schweizer Sicht Loic Méard als Vierter knapp am Podest vorbei mit Nils Hintermann auf Platz 9. Ich glaube, er hat ja diese Kombination von Weggen durchaus in sehr, sehr guter Erinnerung von vor ein paar Jahren noch. Er ist auf Platz 9 gelandet, also auch noch ein Top-10-Resultat für Nils Hintermann. Aber ja, du hast es gesagt, reden wir über die Abfahrt.
Genau, und da fange ich dann mit Dresen an und da, ich habe es schon vorweggenommen, hat es wesentlich besser gemacht. Da ist er nämlich Dritter geworden und hat zum zweiten Mal jetzt den dritten Platz in der Saison belegt. Ein Rennen hat er gewonnen, wie wir alle wissen. Und das war schon ein geiles Rennen, was da abgelaufen ist. Also leicht verkürzte Strecke, weil es Neuschnee gab.
Genau.
Über Nacht. Und dann hat man da entsprechend verkürzt. Geile Kulisse, 32.000 ja. Zuschauer waren da. Genau. Und
was mir gefällt, ich glaube früher, wie sie die Abfahrt verkürzt haben, auch für die Kombination, sind sie ja nicht diesen Hundschopfsprung gefahren. Mhm. Ich finde super, dass jetzt dieser Start eben doch noch drüber ist, dass wir eben diese absolut spektakuläre Passage dabei haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt haben wir eine Siegerzeit von 1,42. Also da haben wir bei anderen Abfahrten sind wir über die gesamte Strecke dort in dem Bereich. Also eben diese längste Abfahrt im Weltcup, die schaut dann trotzdem noch immer recht lang aus. Und aus Sicht vom TV-Zuseher ist ja jetzt für die Abfahrt auch nicht so viel weggefallen, weil was siehst du normalerweise? Den Start und dann den Cut auf diese Passage bei 40 Sekunden oder was es ist, weil du ja da oben diesen Teil rausschneidest und dann eben wieder diese Passage mit Hundschopfsprung siehst, dann das Brückli-S, das ehemalige Kärnten-S, da wo sie eben, du hast es angesprochen, bei diesen Zuschauermassen vorbeifahren, was ein extrem cooles Feature von dieser Strecke ist, dass da mitten auf der Strecke schon die Zuschauer stehen. Das hast du ja eigentlich sonst im Weltcup.
Ja, voll.
Wird mir nicht einfallen, dass da irgendwo auf der Strecke dann so viele, so eine Tribüne, so eine natürliche da auch steht. Also für den TV-Zuseher war da jetzt auch gar nicht so viel Unterschied, aber natürlich fällt dort oben ja ein Teil, wo es ums Gleiten geht, wo auch langgezogene Kurven sind, von 40 Sekunden weg. Ja.
Mhm, unbedingt. Also geile Strecke. Kann ich dir nur recht geben. Genau, denn ich habe es jetzt vorweggenommen. Thomas Dresen Dritter geworden. Und zwar war er 31 Hundertstel hinter dem Sieger und die Schweiz hat ein krasses Resultat auf der Heimabfahrt hingelegt. Es war sein Heimrennen, es ist sein Heimrennen. Bert Voigt zum dritten Mal gewonnen. Ich habe heute gehört, dass er der erste und einzige seit Franz Klammer ist, der dreimal da gewonnen hat. Die Lauberhornabfahrt. Muss ich gleich nochmal nachschauen, ob das so. Aber du hast es auch gehört, oder?
Ja, genau, mit den drei Siegen, ja.
Genau, und er ist nicht weit aufgewachsen, nicht weit weg von Weggen aufgewachsen und hat dieses Ding runtergeknallt, 29 Hundertstel vor Dominik Paris, der Zweiter wurde, unser tragischer Held jetzt dieser Ausgabe. Das zeigt auch, wie gut Dominik Paris in Form war. Dritter Thomas Dresen, dann 2 Hundertstel hinter Dominik Paris und bei seinem Sieg, den Thomas Dresen geholt hat, in Lake Louise, da war er 2 Hundertstel am Ende vor Dominik Paris und die zwei haben damals so ein bisschen gefrotzelt und gescherzt, hat der Dresen zu ihm gesagt, er hat es im Interview danach erzählt, ja, jetzt war ich 2 Hundertstel vor dir, irgendwann bist du es wieder vor mir und zu diesem Zeitpunkt ist es dann eingetreten und es sah zu diesem Zeitpunkt so aus, dass es eventuell sogar hier um den Sieg geht, ja. Dresen hatte die Startnummer 5, Dominik Paris hatte die 7 und dann kam aber eben noch Bert Voigt mit der Startnummer 9 und hat das Ding gewonnen und sich den Sieg gesichert und natürlich das Publikum hat getobt. Ja, das war wieder mal geil zu sehen, wie die ausgeflippt sind und ja, du, für die Schweizer ein ganz, ganz tolles Rennen. Mauro Caviezel 5. geworden, auch nur 42 Hundertstel hinter Bert Voigt zurück, also auch aufs Stockerl fehlen da im Endeffekt nur 11 Hundertstel, was super knapp ist als Fünfter. Dazwischen lag dann noch der Mottl Meyer, über den wirst du, glaube ich, dann noch kurz was sagen. Dann Nils Hintermann, 8. geworden, zeitgleich mit Vincent Kriechmeier. Und dann als 10. noch Ralf Weber, also Schwitz, Hopp, Schwitz, das war brutal stark. Also insgesamt du, wenn du jetzt dann auch die ganzen Slalom-Resultate und alles, was so die letzten Wochen passiert ist, die Schweiz ist heuer gut drauf, also Respekt.
Richtig starkes Team. Zum Bert Voigt würde ich noch gern sagen, nach seinem dritten Wengen-Sieg, wir erinnern uns, er hat ja sich einen Knochenbruch in der Hand zugezogen, ist da eigentlich normalerweise mit Schiene gefahren, die hat er für dieses Rennen, obwohl es das Ärzteteam nicht empfohlen hat, die hat er weggelegt. Und hat gemeint, ja, normalerweise wird er das auch nicht machen, wenn es nicht gerade das Heimrennen ist in Wengen. 4 Wochen nach diesem Bruch ist er also ohne Schiene gefahren und hat gemeint, ja, das hat schon sicher auch ein bisschen was gebracht. Er hat sich einfach sicherer gefühlt schon beim Starten. Also das war auch interessant, dass er dann auch so noch drüber geredet hat nach dem Rennen. Und was ich auch lustig gefunden hat, er hat gemeint, dass zu seinem Debüt vor mittlerweile, glaube ich, über 10 Jahren in Wengen, dass er die Strecke eigentlich fast gehasst hat, weil sie liegt ihm überhaupt nicht. Es ist eine extrem lange Strecke mit vielen Gleitpassagen. Das kommt ihm eigentlich normalerweise nicht so entgegen. Und dann 3 Jahre später nach seinem Debüt hat er das erste Mal gewonnen und seitdem ist er eigentlich verliebt in diese Strecke. Deswegen würde ich ihn auch zum Fürstfalz von Wengen krönen mit seinen 3 Siegen bis jetzt in der Abfahrt. Ist jetzt natürlich auch Abfahrtsführender im Weltcup, sein 13. Karrieresieg. Und ich würde auch sagen, hören wir kurz rein, was er zu seinem 10. Sieg in der Abfahrt im Weltcup zu sagen hat.
Durch das, dass der Start weiter unten war, hat man eigentlich alles mitbekommen, weil der Start war irgendwie 3 Meter neben einem Speaker. Und dann habe ich eigentlich immer genau mitbekommen, Thomas knapp vor Mauro, er dann knapp vor Thomas. Dann habe ich gewusst, ja, Dominik führt wieder, also ich muss wieder volles Risiko gehen, weil sonst reicht das da ja zu gar nichts.
Genau, jetzt haben wir Beat Feutz gehört und auch Thomas Dresen hat sich nach dem Rennen geäußert und er hat selber gesagt, er hat im Bereich Canadian Corner, da hat ihn so ein bisschen der Mut verlassen. Ja, da ist er nicht so ganz zwingend volles Risiko reingefahren, hat er selbst zugegeben und er hat auch gesagt, wenn ich da voll reingegangen wäre und das so genommen hätte, wie man es kann, wie man es könnte, dann hätte er, so sagt er selber, sogar dieses Rennen gewinnen können. Aber er war jetzt alles andere als enttäuscht, aber fand ich auch bemerkenswert, dass er da selbst zugegeben hat, dass ihn da so ein bisschen der Mut verlassen hat. Er hat aber auch noch gesagt, das ganz Wichtige für ihn war zu sehen, er war sich ja immer nicht ganz sicher, hält das Knie und er musste ja jetzt auch ein Rennen aussetzen, hat er ja dann auch gesagt, er fühlt sich noch nicht so ganz gut. Und er sagt jetzt, okay, wer Wengen fahren kann, der muss das Knie schon 100% halten, sonst kannst du Wengen nicht fahren. Und das war für ihn, glaube ich, die schönste Erkenntnis, neben dem, was dann am Ende auf der Resultatsebene steht. 3. Platz, wieder ein Podest. Und Lukas, jetzt kommt noch was. Thomas Dresen hat nämlich nebenbei auch noch was für die deutsche Mannschaft getan. Und zwar sehen wir auf Platz 13 den Manuel Schmid, der nur 1,16 zurückliegt hinter Beat Feutz. Und dieser Manu Schmid ist gefahren mit dem Siegerski von Thomas Dresen von der Streif 2018.
Schau, schau.
Ja.
Aha. Also das sind Markenkollegen, nehme ich an. Ja,
ja, ja, freilich. Und der hat ihm da halt ausgeholfen. Er scheint mit seinem eigenen Ski nicht zufrieden gewesen zu sein, was er da hatte. Und dann hat er kurz...
Ja, dann nimmst halt meinen, hat er gesagt.
Ja, du, ich habe damit die Streif gewonnen, jetzt schaust, dass du mal runterfährt. Und der Ski scheint auch immer noch zu laufen, wenn du damit 13. wirst. Und das mit der Startnummer 38 und der Schmid Manu ist eigentlich auch noch nicht drin in der Saison. Und das war jetzt sein bestes Ergebnis, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, nagel mich nicht drauf fest, aber ich kann mich nicht erinnern, dass er da besser platziert war. Und da hat... Den Ski, den müssen wir überall hin mitnehmen ab jetzt. Ja, also wenn es irgendwo klemmt, vielleicht kriegt der Ferstl ja jetzt den Ski.
Ja, vielleicht. Wundert mich eigentlich, dass der Ski noch nicht längst irgendwo eingerahmt bei sich daheim steht. Aber er hat ja die Gams daheim stehen. Da hat er auch einmal gesagt, der Dresen, Einbrecher können mir alles klauen, aber bei der Gams hofft er halt doch auf ein bisschen Diskretion und sie sollen alles mitnehmen, aber die Gams sollen es dort stehen lassen. Ja. Ja, wir haben auch noch einen kurzen Einspieler von Thomas Dresen, was er zu seinem Resultat in Wengen sagt.
Ich habe mir eigentlich gedacht, jetzt vor der Saison, jetzt schauen wir mal, wie es läuft, weil letztes Jahr, wenn man ein komplettes Jahr verliert, dann die anderen schlafen ja nicht, die arbeiten ja weiter. Von dem her bin ich mit nicht recht viel Erwartungen eigentlich dann nach Lake Louise geflogen. Und dass dann natürlich dann gleich für einen Sieg reicht, das hätte ich mir selber nie gedacht. Weil vor der Saison habe ich noch mit dem Eversandi, mit dem Trainer von uns so geratscht und haben wir so gesagt, ja, das wäre jetzt eine Comeback-Saison, es geht eigentlich nur darum, ja wirklich, dass wir uns eigentlich eine gute Ausgangslage schaffen für nächstes Jahr dann. Ich glaube, das kann man bis jetzt schon sagen, dass das ganz gut gelungen ist.
Thomas Dresen, Tobias, hast du gemeint, hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass er es ein bisschen verschenkt hätte, wenn er bei der einen oder anderen Passage voll gefahren wäre. Und das ist auch etwas, was Matthias Mayer, der auf Platz 4 gelandet ist, auch ein bisschen gesagt hat, weil er hat einen kleinen Fehler oder zwei kleine Fehler, zwei Verschneider bei der Passage nach dem Tunnel in diesem Gleitstück, wo sie dann auch leicht bergauf geht und dann in ein Flachstück geht, da hat er ja ein bisschen Zeit liegen gelassen, da hat er eine Welle übersehen, hat er gemeint, dass er schnell war, vor allem beim Brückli S, dass er schon im Training und auch in der Kombinationsabfahrt souverän und bravourös gemeistert hat, dass er dort schnell ist, hat auch wieder die Geschwindigkeitsanzeige gezeigt, weil da war er wieder der Schnellste, auch in der Spezialabfahrt. Aber eben danach hat er ein bisschen an Tempo verloren. Ja, und am Ende mit 38 Hundertstel Rückstand auf Platz 4 gelandet, 7 Hundertstel hätten aufs Podest gefehlt. Da war er ein bisschen enttäuscht, aber nach einem insgesamt, glaube ich, doch recht erfreulichen Wochenende mit 150 Punkten für den Gesamtweltcup nach dem Sieg am Freitag. Also da kann er sich ja durchaus zufrieden bilanzieren. Anders schaut es aus bei einem Teamkollegen von ihm, nämlich bei Vincent Kriechmeier. Der ist auf Platz 8 gelandet, 93 Hundertstel haben gefehlt und er ist so ein bisschen immer frustrierter wird er schon. Er hat zwar den Sieg in Gröden im Super-G gefeiert, aber er sagt selber, dass das nicht sein Anspruch ist, dass er eigentlich die Kugeln attackieren will, die Super-G, die Abfahrtskugel, dass er um die mitfahren will, aber da ist er auch viel zu unkonstant. Der ist ja als Titelverteidiger in dieses Rennen gegangen, er hat letztes Jahr die Abfahrt von Wengen gewonnen, hat sich die Fahrt auch mehrmals angeschaut, noch, weil er auch wissen wollte, wie schnell ist er damals in einzelne Passagen reingefahren und leider hat das nicht allzu viel gebracht. Er hat einfach eine fehlerhafte Fahrt hingelegt und was mir immer gefällt, ist, dass er das dann doch auch, dass er einen ein bisschen in den Interviews nach dem Rennen teilhaben lässt an seiner Gefühlswelt und er spricht auch an, was ihn daran ärgert. Er hat vor allem in Brückli es sehr viel Zeit verloren. Das ist natürlich wieder eine Schlüsselstelle gewesen von diesem Rennen und da war er ja durchaus verärgert, aber mit Platz 8 sich so zu ärgern, das sollte der Anspruch sein, finde ich. Das gefällt mir. Und dass es Zeug hat zum Siegfahrer, das haben wir in der Vergangenheit schon gesehen. Und vielleicht, wenn es jetzt nicht in Wengen klappt, gell, Tobias, vielleicht hebt er sich dann einfach diesen Sieg fürs kommende Wochenende auf. Ja? Wer weiß. Vielleicht noch kurz zu den anderen Österreichern. Platz 12 für Daniel Dankelmeier, der ja mit dem Serviceman von Marcel Hirscher jetzt zusammenarbeitet. Also das ein respektables Ergebnis. Ottmar Striedinger ist 15. geworden. Johannes Kröll hat dann schon die Weltcup-Punkte verpasst, knapp als 31. Du hast die Schweizer auch schon angesprochen. Genau, Mauro Caviezel wollte ich noch kurz erwähnen, weil, das haben wir jetzt noch gar nicht abgesprochen, Tobias, aber er verdient aus meiner Sicht den Felix der Woche. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, was er in der Kombiabfahrt aufgeführt hat, aber der ist ja bei diesem Hundschopfsprung viel zu direkt gefahren und hat dann tatsächlich das Netz beim Sprung berührt mit seinen Skiern in der Luft. Also es hat nicht viel gefehlt, da, durch seine direkte Linienwahl, dass er da wirklich, also Gott bewahre, was da passiert wäre, wenn er da am Felsen radiert wäre. Eine irrsinnige Schrecksekunde, hat dann auch versucht, in der Luft die Skier umzulegen, ist Gott sei Dank gut gegangen. Generell, dieser Hundschopfsprung ist extrem weit gegangen heuer wieder, auch wenn sie ihn ein bisschen abgetragen haben. Unglaublich spektakuläre Passage, vielleicht die spektakulärste im ganzen Weltcup-Winter, weil einfach dieser Sprung so extrem schmal ist. Und was wir nicht vergessen dürfen bei Mauro Caviezel, es war ja sein Comeback, ja, wir erinnern uns an den Parallel-Riesenslalom von Alta Badia. Da ist er ja so komisch und auch wild gestürzt, hat da eine kleine Verletzung aufgerissen und dann eben in der Spezialabfahrt auf Platz 5 gefahren. Deswegen hoffentlich auch für dich, Tobias, okay, dass er den Felix der Woche bekommt.
Unbedingt, unbedingt. Ja. Sei ihm zu gönnen.
Perfekt. Gut, und dann würde ich sagen, machen wir den Wengen-Hattrick perfekt und gehen weiter zum Slalom.
Gerne. Und da steht auch der letztes Jahr ganz oben auf dem Podest stand, steht auch dieses Mal ganz oben. Clément Noël gewinnt mit 4 Zehntel sind's, Vorsprung auf Henrik Kristoffersen, der Zweiter wird. Und starkes Ergebnis, war auch sein Bestes in dieser Saison, Alexander Koroschilow aus Russland wird Dritter mit 83 Hundertstel, die er zurücklegt. Und er hat da die neuntbeste Zeit im ersten Durchgang gehabt und die viertbeste Zeit im zweiten Durchgang und war dann eben lange vorne, weil Christoffersen war Zweiter nach dem ersten Durchgang, Noel war Erster und die zwei waren dann die einzigen, die ihn letztlich noch abgefangen haben. Also er saß da auch lange in der Leadersbox und es war dann klar, dass er das Podium holt und ja, Respekt, starke Leistung.
Absolut, genau. Der ist vor ein paar Jahren ja um den Sieg mitgefahren beim Slalom regelmäßig und dann durch ein Tief über ein paar Monate ist er ja komplett rausgeflogen, ist mit Startnummern jenseits der 50 wieder ins Rennen gegangen, hat sich da beinhart zurückkämpfen müssen und jetzt ja auch mit der Startnummer 20, also auch noch nicht in der Spitzengruppe, aber trotzdem deswegen auch wieder eigentlich ein bisschen überraschend, dass er diesmal den Sprung aufs Podest geschafft hat, vor allem weil er ja auch zur eher erfahreneren Gruppe der Slalomläufer zählt.
Unbedingt, unbedingt. Starke Leistung.
Genau, ja. Clément Noël hat, eben, du hast es schon gesagt, seinen Sieg vom vergangenen Jahr verteidigt und wiederholt. Und bemerkenswert war, er war der Führende nach dem ersten Durchgang. Da hat er schon eigentlich den Grundstein gelegt für diesen Sieg mit der Laufbestzeit im ersten Durchgang. Das hat er ja in Adelboden auch schon geschafft, dass er da Führender war nach dem ersten Durchgang. In Adelboden ist er als Führender aber ausgeschieden. Diesen Rückschlag, wenn man so will, hat aber durchaus gut weggesteckt und hat es diesmal also ins Ziel gebracht. Fünfter Slalomsieg im Weltcup für Clément Noël, der zweite Saisonsieg in dieser Saison.
Ja. Ja. Und das nur mit der 17. Zeit im zweiten Lauf. Ja, das genau, muss man das natürlich auch noch erwähnen. Also die Piste hat schon auch abgebaut. Ich meine, das sieht man, wenn man sich die Ergebnisse anschaut. Aber mit der 17. Laufzeit im zweiten Durchgang noch zu gewinnen, und das mit 4/10, was jetzt auch nicht wenig ist, da haben wir schon deutlich geringere Abstände gesehen in der Saison. Also ja, da hat er vor allen Dingen den ersten hat er halt sensationell gut getroffen. Ja, wenn wir da sehen, dass er 50,72 fährt und die zweitschnellste Zeit Christoffersen 51,39 ist.
Genau, ja.
Da liegt viel dazwischen und du sagst es, also das Ding hat er im ersten gewonnen, nicht im zweiten.
Das war der Grundstein, vor allem weil der zweite auch viel enger war, ja. von den Gesamtzeiten. Er war auch 5 Sekunden länger, das muss man auch dazu sagen, der zweite Durchgang deutlich drehender gesetzt. Aber wie gesagt, da waren die Zeitabstände enger. Und enge Zeitabstände ist auch ein gutes Stichwort, weil ich schaue natürlich auf die Österreicher und da sehe ich Marco Schwarz auf Platz 7 als bestplatzierten ÖSV-Fahrer. Und jetzt schau dir mal an, wie viel fehlt dem als Siebter auf dem Platz 3 auf Irre. Das Stockerl. 800stel sind das gerade mal. Ja. So, mit dem Rückstand ist er auch ins Ziel gekommen, da hat er sich geärgert, weil da war er auf einmal Fünfter mit 800stel Rückstand auf Frau Schilow. Also es war irre. Und dann eben doch noch diese zwei Fahrer, Christoffersen und Noel, die sich noch ein bisschen absetzen haben können und da noch 4 bzw. sogar 8/10 herausholen haben können.
Boah, der war umkämpft, dieser dritte Platz. Also das muss man ihm lassen. Genau.
Genau, ja. Aber grundsätzlich von Marco Schwarz wieder ein gutes Zeichen. Er war zur Halbzeit Dritter. Er ist ja in Adelboden schon als Dritter aufs Podest gefahren. Und er sagt selber, grundsätzlich hat er in den Schwüngen schon das Gefühl vom letzten Jahr, von der Zeit vor seinem Kreuzbandriss, den er sich in Bansko zugezogen hat. Das Einzige, was jetzt der Unterschied ist, er trainiert noch nicht die Speed-Disziplinen, hat auch die Kombination am Freitag ausgelassen. Er konzentriert sich wirklich darauf, dass er, so wie er es früher auch gemacht hat, dass er im Slalom in die Weltspitze kommt, dass er im Riesenslalom mitkämpft und immer mehr in die Spitzen, ja, in die Spitzenränge fahrt. Glaube ich, ist ein guter Zugang nach so einer Verletzung und dann kann er ja schauen, dass er in der nächsten Saison dann auch wieder die Speed-Disziplinen in Angriff nimmt. Ich würde dann gleich auch weitergehen mit dem ÖSV-Team. Mhm. Auf Platz 12 Fabio Gstrein, das zweite Mal, dass er ein gutes Resultat einfährt, sogar die Laufbestzeit im zweiten Durchgang gefahren. Und was mir bei dem Kerl auch besonders gut gefällt, er fährt die Laufbestzeit im zweiten Durchgang und darauf angesprochen sagt er dann, ja, der zweite Lauf war schon ganz okay. aber der stellt sich dorthin, fährt das zweite Mal jetzt in die Top 15 im Weltcup und sagt, dass da durchaus noch viel mehr möglich gewesen wäre. Ja, vor allem, weil er im ersten Durchgang ein bisschen mehr Rückstand aufgerissen hat. Aber mit Startnummer 34, da braucht er sich jetzt auch nicht großartig genieren aus meiner Sicht. Aber eben Platz 12, also der ist auch eine Zukunftshoffnung, wenn man so will. Ja, mit seinen 23 Jahren ist er noch nicht ganz, 22. Abgesehen davon Marc Diebgruber auf Platz 19 und Manuel Feller auf Platz 20. Bei ihm ist es so, bei Manuel Feller, dass er sich ein bisschen in einer Zwickmühle befindet. Einerseits wollte er keinen verletzten Status nehmen, der sozusagen seine Ranglistenposition in der Slalom-Startliste einfriert, den wollte er nicht in Anspruch nehmen, wollte nach seinem Bandscheibenvorfall, den er in Beaver Creek erlitten hat oder der vorgefallen ist, wollte er ja, sich doch wieder zurückkämpfen und zurückarbeiten in den Weltcup und jetzt muss er das durchziehen. Das sagt er auch, ja, jetzt kann er nicht daheim bleiben, es geht Schlag auf Schlag im Jänner. Er sagt auch immer wieder, dass ihm konditionell auch ein bisschen was fehlt und dass er sich auf jeden einzelnen Schwung sehr konzentrieren muss und dass ihn das auch ein bisschen auslaugt gewissermaßen. Deswegen sagt er selber, sind keine Wunderdinge mehr zu erwarten von ihm in dieser Saison, aber er hofft halt auf einzelne Highlights und am besten natürlich wäre das vor eigenem Publikum in Kitzbühel oder dann in Schladming, da hat er die nächsten Chancen dazu. Und dann will ich auch noch erwähnen, Michael Matt, der ja eigentlich auch ins absolute Spitzenfeld im Slalom gehört, der befindet sich auch ein bisschen in der Krise und da sieht man, wie schnell es gehen kann, weil in Zagreb war er nach dem ersten Durchgang noch Zweiter, ist dann dort ausgeschieden und seitdem will es nicht funktionieren. Dann hat er den zweiten Durchgang sogar mal verpasst, ist wieder ausgeschieden, jetzt auch in Wengen und der ist ja mit den Nerven ein bisschen am Ende. Der muss sich das jetzt im Kopf ein bisschen mit sich selbst ausmachen, hat sogar davon Er hat sogar gemeint, ja, er ist 26 Jahre alt, der kann ja jetzt nicht auf einmal seine Karriere beenden. Also okay. Davon hat ja noch keiner geredet, dass er jetzt sofort die Karriere beenden muss. Der hat halt einfach 3 schlechte Wochen gehabt. Aber der ist wirklich mental angeknackst. Vielleicht gibt es dann auch wieder so eine Initialzündung wie... Ich denke da auch ans letzte Jahr, wo er ein bisschen überraschend vielleicht auch bei einem WM-Slalom eine Medaille geholt hat und dann wieder gezeigt hat, hey, ich gehöre schon ins Spitzenfeld. Wie gesagt, vielleicht diese 2 Heimrennen, die jetzt anstehen, diese 2 Heimslaloms, vielleicht funktioniert es dann dort wieder bei Michael Matt.
Hoffen wir es für ihn. Da reden wir über die Schweizer, Lukas, weil die mannschaftlich wieder... geschlossen aufgetreten sind, geschlossen stark. Es hat nicht fürs Podest gereicht, du hast es schon angesprochen, das ging super eng zu und Schwarz ist Siebter geworden und vor ihm zeitgleich auf dem 5. Platz Daniel Juhl und Ramon Zennhäusern. Denen haben nur 700stel gefehlt auf Choroschilov. Jetzt habe ich es. Also die zwei sind natürlich auch mega gut in Form. Sie hätten es mal so machen sollen, dass sie ihre Laufzeiten, wenn sie die sich so ein bisschen, wenn sie die getauscht hätten. Also, ja. Daniel Juhl, 12. Zeit nach dem ersten Durchgang, 5 Beste im zweiten und Zennhäusern, 4. Im ersten und 14. im zweiten. So, wenn jetzt einer verzichtet hätte und gesagt hätte, ich nehme den Lauf vom anderen, dann wäre da vielleicht sogar der Sieg drin gewesen. Okay, ist eine Spielerei, aber nichtsdestotrotz, das sind gute Platzierungen. Und auch, na klar, auf vorne fehlt viel, ja, das ist fast eine Sekunde, aber aufs Stockerl ist es wirklich dann nur ein Wimpernschlag. Tanguy Neff ist 8. geworden, Loïc Meillard ist 10. geworden, also auch hier 4 Schweizer unter den besten 10. Ja, das, was ich vorhin beim Speed bei der Abfahrt gesagt habe, das trifft hier auch wieder auf die Slalomfahrer zu. Dieses Team ist einfach das Stärkste. Muss man neidlos anerkennen. Sie müssten auch die Nationenwertung anführen, oder?
Ja, das wird in Österreich ja auch schon diskutiert, nicht? Wie viel schmerzt es jetzt, dass Marcel Hirscher nicht dabei ist? Und jetzt habe ich ihn auch wieder mal erwähnt bei uns im Podcast. Das wird ja auch jedes Mal, bei jeder OF-Übertragung wird sein Name genannt. Es ist eben so, dass die Schweizer da 300 Punkte aktuell im Nationencup vor Österreich liegen. Und das hat einfach den Grund, weil sie bei den Herren richtig fett punkten. Da haben sie sogar bislang 700 Punkte mehr als Österreich geholt, Wahnsinn. Bei den Herren alleine. Das ist schon eine Hausnummer. Und das, klar, du merkst es ja im Slalom die ganze Zeit sind sie dort vorne drin. Ja. Man muss ja fast schon sagen, da sind sie ein bisschen enttäuscht, wenn der Jühl die letzten 2 Slaloms gewinnt, dass er da jetzt nicht aufs Podium fährt, da sind sie ja vielleicht fast ein bisschen enttäuscht. Also so hoch ist diese Erwartungshaltung schon. Sie haben einfach auch in der Breite extrem viele Asse im Ärmel und eins sticht dann meistens. Ja,
ja, wenn du vier solche Granaten da hast, da ist natürlich, erwartet man sich mehr oder weniger auch, dass mindestens einer durchkommt und aufs Podium fährt. Aber okay, das wird kein großer Rückschlag sein. Und ja, Richtung Nationenwertung, so wie die gerade performen, da geht kein Weg an der Schweiz vorbei. Also da müsste schon alles zusammenkommen, dass das noch nach hinten losgeht, weil sie, du hast es gesagt, bei den Herren eben da so dominant, konstant und ja, geschlossen einfach so gut auftreten.
Ja, genau. Das stimmt.
Jo, wir müssen noch sprechen kurz über die Deutschen und über Panthiro müssen wir reden. Das wird, willst du kurz zu Panthiro was sagen? Nächste Enttäuschung.
Ja, absolut. Also er ist nach dem zweiten Platz, den er am Freitag in der Kombination eingefahren hat, ist er im zweiten Durchgang diesmal wieder ausgeschieden, hat also ja wieder Fettpunkte liegen gelassen. Christoffersen ist auf Platz 2 gefahren, hat 80 Punkte geholt, hat sich wieder die Führung im Gesamtweltcup zurückgeholt. Panthiro hat am Freitag um 2 lächerliche Zähler geführt. Jetzt ist es eben wieder so, dass der Christoffersen mit fast 80 Punkten führt. Ja. Und eine witzige Geschichte, die ich auch noch beim die Übertragung beim SRF ist darauf eingegangen, beim Schweizer Fernsehen. Christoffersen hat sich aufgeregt, dass ihn bei der Besichtigung steht ihm die Konkurrenz ein bisschen im Weg, im Blickfeld. Vor allem Filip Subčić hat da ein bisschen was abgekriegt von ihm, den hat er ein bisschen beschimpft, weil er da auf der Ideallinie steht und Christoffersen meint, ja, das ist respektlos, wenn sich da die Leute, es sind so viele Leute auf der Piste und die stellen sich alle auf die Ideallinie, machen die Augen zu, gehen den Kurs durch, das kennt man ja eh auch von den TV-Bildern, aber er meint, die schauen ja nicht mal auf die Strecke und stehen aber da, wo es am wichtigsten wäre. Also auch da, die Schweizer haben da dieses kleine Scharmützel bei der Besichtigung schon aufgegriffen und sehr genau beobachtet. Das wollte ich auch noch erwähnen. Ja. Aber für den Gesamtweltcup wieder Vorteil Christoffersen aus meiner Sicht. Ja.
Unbedingt, unbedingt. Also auch was die Konstanz jetzt angeht in den letzten Wochen. Wir hatten es hier ja auch schon besprochen. Ja, er macht wirklich einen guten Eindruck. Der Christoffersen. Mhm. Er gewinnt zwar die Rennen nicht, ja. Er ist so gerade so ein bisschen das Bayer Leverkusen des Ski Alpins. Ja, ich darf das sagen, ich bin selber Bayer Leverkusen-Fan. Er gewinnt die Rennen nicht, aber diese zweiten Plätze, die er da jetzt regelmäßig raushaut, die spülen dich halt nach oben. Ja, und Panthiro muss aufpassen. Muss aufpassen. Also, aber klar, du, noch liegen wir in einem Bereich, wo mit einem Rennen sich wieder alles drehen kann.
Genau, ein Einfädler, ja. Genau, ein paar Zentimeter und schon schaut es wieder anders aus.
Das kann am Sonntag dann schon wieder Makulatur sein. Lass Christoffersen ausscheiden und Panthiro den Slalom in Kitzbühel gewinnen. Dann stehen wir da und lassen Alexi wieder hochleben. Aber ja, the trend is your friend und er ist eher der Freund von Christoffersen als von Panthiro.
So ist es, ja.
Genau. Okay, Deutschland. Linus Strasser. Ja, einerseits, Ergebnis ist als 17. inzwischen nicht mehr zufriedenstellend. Zu Saisonbeginn hat man gesagt, ja, das passt, ist okay. Aber er hat oft jetzt gezeigt in der Saison, dass er viel drauf hat und er hatte auch wirklich gute Phasen, ja, die in Wengen mit dabei waren. Vor allen Dingen dann auch im zweiten Durchgang. Er hat jeweils Probleme gehabt im Steilhang. Ja, hat selber auch so ein bisschen mit der Sicht ein bisschen gehadert danach. Hat er sich geäußert dann auch im deutschen Fernsehen. Und er war dann nur 20. nach dem ersten Lauf. Und dann, so wie Strasser ist, volle Attacke, zweiter Durchgang, war oben super schnell. Dann hat er aber viele Fehler gemacht, ist ein bisschen in Rücklage geraten. Und das war dann unsauber, da hat er dann viel Tempo auch verloren. Und ja, ist am Ende 17. geworden, aber die Ansätze sind so gut und so stabil inzwischen, was ja wirklich das Positive ist, dass das nicht so eine One-Hit-Wonder-Geschichte ist, sondern dass er es konstant, stabil die ganze Saison über hinweg zeigt und dass er so ein hohes Potenzial hat, wenn der Knoten mal richtig aufgeht, kannst du auch ganz schnell, wenn er dann zwei Sachen mal sauber runterbringt, mit dem Risiko, das er bereit ist zu nehmen, dass es da dann auch noch viel weiter nach vorne gehen kann. Mhm. Genau, Anton Tremmel, 22. geworden, für ihn sicherlich ein Erfolg. Er war jetzt zum zweiten Mal in der Saison in den im Finale überhaupt dabei, der besten 30, und 22. Platz sind Weltcup-Punkte, die wird er mitnehmen und da wird er drauf aufbauen. Genau, und ja, du, viel mehr gibt's zu den Deutschen nicht zu sagen. Dominik Steele ist dann, was ist er geworden? Ja, der hat sich nicht qualifiziert für einen zweiten Lauf, und ja, das war's auch schon. Also, kleines deutsches Team. Ah, nee, David Ketterer, Sebastian Holzmann habe ich noch unterschlagen, aber ist deswegen nicht wirklich aufgefallen, weil sie 38., 39. wurden. Und ja, mei. Was willst du sagen?
Jawohl.
Haben wir den Linus und danach wird es halt dünn, aber ich will nicht klagen. Immerhin ist er da und reißt da noch was raus. So, was gibt's noch zu den Herren in Wengen? Hast du noch irgendein Thema?
Das war es auch aus meiner Sicht.
Also machen wir Pause mal, oder?
Wir haben es sehr detailliert besprochen. Genau, machen wir Pause und dann widmen wir uns den zwei Rennen von Sestriere, wo die Frauen gefahren sind. Zum ersten Mal seit 3 Jahren wieder im Weltcup war Sestriere in Italien. Anstatt von Kronplatz aus dem vergangenen Jahr in den Kalender gerutscht sozusagen. Dort gab es perfekte Bedingungen, es gab Sonnenschein und es gab eine, ja, im Vergleich relativ einfache Strecke, weil das Gefälle auch nicht allzu wild war. Aber das hat vor allem am Samstag beim Riesenslalom zu einem extrem engen Rennen geführt. Und wir haben 2 Siegerinnen gleich in Sestriere gesehen, nämlich Federica Brignone hat einen Heimsieg gefeiert, zeitgleich mit Petra Vlhová, beide auf Platz 1 und mit dem Rückstand von einer lächerlichen Hundertstelsekunde Michaela Schifrin auf Platz 3. Extrem bitter, also eine einzige Hundertstel hat ihr gefehlt zum Dreifachsieg, Dreifach-Ex-Equo-Sieg, den gab es schon zweimal, 2002 in Sölden, kann ich mich erinnern auch. Nicole Hosp, Tina Maase und Andrine Flemmen haben das im Riesenslalom zusammengebracht, dass sie dieselbe Zeit in den Schnee zaubern. Ja, Federica Brignone hat gesagt zu ihrem Sieg, es war unglaublich, der Druck war nämlich so groß auf ihr. Seit der Früh haben schon alle Fede geschrien, sie hat überall ihren Namen gehört, die ganzen Fans waren euphorisch, können sie auch sein, wir haben schon über die Stärke von den Schweizerinnen, vor allem auch im Riesenslalom gesprochen, auch mit Marta Passino haben sie ja eine weitere starke Fahrerin, aber sie hat diesem Druck sozusagen standgehalten, Federica Brignone, und man muss sagen, jetzt hat sie eben auch diesen Vorsprung im Riesenslalom-Weltcup ausgebaut, 40 Punkte mehr gemacht als Schifrin mit dieser einen Hundertstel, und jetzt sind es mittlerweile schon 61 Punkte Vorsprung auf Schifrin, die Federica Brignone im Riesenslalom-Weltcup hat. Also das wird noch ganz heiß und ganz interessant in den restlichen 4 Rennen, die dort anstehen. Ja? Also das war wirklich interessant. Und das Rennen war auch deswegen spannend, weil diese Zwischenzeiten immer wieder hin und her gesprungen sind. Also viele Läuferinnen hatten dann Vorsprung, dann auf einmal wieder bei der nächsten ein paar Zehntel gleich auch Rückstand, dann wieder Vorsprung. Ich habe kurz auch geglaubt, vielleicht hat da auch die Zeitnehmung ein bisschen was, weil es doch auffällig war, wie oft die Zeiten hin und her gesprungen sind. Aber es hat eben auch mit der Linienwahl zu tun gehabt. Und das hat es einfach auch richtig spannend gemacht und dann eben eine irrsinnig spannende Entscheidung auch gewesen. Wendy Holdener ist auf Platz 4 gelandet mit 38 Hundertstel Rückstand, also die hat das Podium verpasst, aber trotzdem ein tolles Resultat sicherlich für den Riesenslalom. Alice Robinson auch noch kurz erwähnt, auf Platz 5 gelandet mit 44 Hundertstel Rückstand. Die Siegerin von Sölden seit ihrem Sieg wieder das beste Resultat eingefahren. Ja, und dann, Tobias, ich spiele dir gleich den Ball zu. Viktoria Rebensburg auf Platz 7 gelandet. Kann sie damit zufrieden sein?
Nee, sie war die dritte nach dem ersten Durchgang. Mhm. Der zweite ist hier halt gar nicht ausgegangen. Das ist die 14. Laufzeit. Hat sie ein paar Fehler gemacht. Hat auch nicht die Linie gewählt, die du wählen musstest, um ganz vorne reinzufahren. Also volles Risiko ist ihr da nicht gegangen. Ist ja auch so eine Thematik bei ihr oft, dass wenn sie in so einen Lauf nicht reinkommt, dass ihr dann so der letzte Zug, die letzte Aggressivität abgeht. Und ja, weiterhin kein Podest. Also Riesenslalom, das Man redet immer noch von ihrer Lieblingsdisziplin, aber so langsam kippt die ganze Geschichte. Ja, also das sah letzte Saison noch ganz anders aus. Da war sie mehrmals auf dem Podest, hat dann die Silbermedaille geholt. Bei der WM, wo Gold sowas von drin war, wo sie es wirklich mehr oder weniger hergeschenkt hat. Aber ja, sie wartet jetzt seit 6 Rennen auf eine Podestfahrt im Riesenslalom, saisonübergreifend. Schwierig. Und ja, heute hat sich dann der Alpinchef, der deutsche Alpinchef, der Wolfgang Mayer, mit wie ich finde, heftigen Worten zu Wort gemeldet. Also er hat mit dem Sportinformationsdienst, das ist eine Nachrichtenagentur, in Deutschland gesprochen. Und ich zitiere jetzt: Mit dem derzeitigen Aufwand ist das Leistungsniveau auf dem Podium nicht mehr zu halten, sagt er über Rebensburg, und er sagt, sie muss Trainingsinhalt und Umfang intensivieren, was den Riesenslalom angeht. Und er macht weiter und sagt, sie hat ihr Potenzial über die Jahre aufgrund ihres unsagbaren Talents abgerufen, aber die Weltspitze gleicht das jetzt mit konsequenter Arbeit aus. Und er sagt, sie fährt zu brav und sagt aber, man steht an ihrer Seite, aber es müssen nachhaltige Veränderungen her. Und zwar, ja, dass sich da jetzt einfach im Training was tut. Ja? Und er sagt auch, das Beispiel Petra Vlhová, die in der Trainingseinheit zwischen 10 und 12 intensive Trainingsläufe täglich da abbrennt, und Rebensburg soll sich da offenbar nur mit 4 begnügen. Finde ich eine deutliche Watschen, Lukas, was er da rausholt. Ja.
Jetzt kennst du den Herrn Mayer, Wolfgang Mayer heißt er, oder?
Ja,
genau, den kennst du natürlich jetzt ein bisschen besser. Wie kann man das einschätzen? Ist das jetzt, kommt das nicht oft vor, dass er so ausholt, oder ist er bekannt dafür, dass er gerne mal seine eigenen Athletinnen bei den Ohren packt und langzieht?
Er ist schon ein Mann der klaren Worte. Also er ist nie einer, der da so rumdruckst und mit seiner Meinung hinterm Berg hält. Also ob das jetzt auch so Sachen wie Parallel-Events oder E-Sports und sowas sind, der hat schon eine klare Meinung und er weiß auch genau, wann er diese Meinung äußern will. Und ich glaube schon, dass er mit ihr da auch spricht, ja, dass sowas nicht einfach so rausgeht und aus einer Emotion heraus, sondern dass das gut überlegt ist. Und dass er, ja, da einfach sie ein bisschen wachküssen will. Ich glaube, das steckt dahinter. Und ja, das so macht es mir bei Rebensburg auch öfter mal den Anschein, so wenn man das Gefühl hat, es läuft gerade so gar nicht, und dann irgendwann, zack, kommt ein Impuls und es geht sich voll aus, und wenn ihr mal ein Lauf voll reinläuft, schon von oben weg, ja, und sie da überhaupt keine Scheu hat und sagt, ich knall jetzt alles raus, dann kann sie gewinnen in Abfahrt, in Super-G und in Riesenslalom. Und ich glaube, der will damit Impulse setzen. Er will sie jetzt da nicht bloßstellen, sagt natürlich da deutlich, wo es hapert, was ich auch gut finde. Wir haben es im Spitzensport, wir erleben es täglich, Lukas, so oft wird da mit einer klaren Meinung hinterm Berg gehalten, und er nennt die Dinge jetzt halt mal beim Namen. So.
Ja, ja.
Und das finde ich gut, und wir werden sehen, was es bewirkt. Und ja, also wenn das wirklich so stimmt mit den Trainingsumfang, den ich jetzt ja gerade auch vorgelesen habe, dann wissen wir ja auch, woran es liegt. Weil wenn die da 10 bis 12 Dinge runterknallt und du da 4 oder 5 machst,
Jetzt muss ich mich als Unwissender, Unkennender trotzdem noch auf die Seite von der Wiki stellen und sagen, ja gut, die Wiki ist ja 30 Jahre alt, die Petra Vlhová ist 6 Jahre jünger, ist 24, die kann vielleicht auch noch ein anderes Pensum gehen. Und auf der anderen Seite, Wiki war ja im ersten Durchgang Dritte. Ne?
Ja,
und
dann, ja, genau, ja. Voll. Und wenn sie einen sauberen zweiten runterbringt, dann fährt sie vielleicht sogar aufs Stockerl und dann haben wir die Diskussion heute nicht, die wir haben. Aber auf der anderen Seite, am Ende des Tages zählt das, was auf dem Ergebnisblatt steht, und da steht halt der 7. Platz und nicht der 3. Platz, und da steht, wie gesagt, seit 6 Rennen kein Podest, und er will mehr. Und klar, die sind natürlich im Deutschen Skiverband da auch auf die Wiki im Endeffekt angewiesen, ja, weil auch eine Kira Weidle so den Erwartungen hinterherfährt, die ganze Saison schon, und sie war noch die zweite Podestfahrerin, das wird heuer auch nichts, und ja, mal schauen, wie was daraus resultiert, ja, sowas kann natürlich auch in einer Trotzreaktion enden, aber du, Rebensburg, die ist schon noch motiviert und die will das schon noch und sie wird es auch wieder zeigen, aber wenn sie Riesenslalom ernsthaft, weil es ist halt auch eine Disziplin, wir sprechen die ganze Zeit schon drüber, da hat halt, ist halt diese Weltspitze so super eng zusammengerückt und da ist das Leistungsniveau exorbitant angestiegen, eine Schifrin gewinnt diese Dinger nicht, ja, wie sie es in anderen Bereichen tut, allein das ist ja schon der Indikator dafür, dass sich da wahnsinnig viel getan hat. So, und wenn du da nachlässt und nicht diesem ganzen Ding da Schritt hältst, dann kann es halt so schnell passieren, wie es jetzt passiert ist, dass innerhalb von einer Saison ein fast Dauergast unter den Top 5 und regelmäßig auf dem Podest, dass die dann halt plötzlich 13. wird, 14. wird, wie es in Sölden oder Lienz war und jetzt 7. wird. Okay. Damit haben wir es jetzt durchgesprochen, aber hat mich schon überrascht, in welcher Deutlichkeit da heute drüber gesprochen wird.
Ja, ich würde gerne noch zwei Sätze sagen zum Riesenslalom. Einerseits auf Platz 17 die beste Österreicherin Katharina Liensberger, ganz knapp hinter Michelle Giesin, die mit Platz 16 sicher auch nicht allzu zufrieden sein
das
wird.
Das ist auch nichts, da bräuchte sie auch mal einen Wolfgang Mayer, der da mal auf den Tisch schaut, oder?
Ja, also. Gut, die Kathi Liensberger hat ja gezeigt, dass sie, sie im Riesenslalom auch aufs Podium fahren kann. Damit mache ich mir nicht allzu große Sorgen, aber natürlich in der Breite sind wir nicht so toll aufgestellt. Auf der anderen Seite möchte ich noch sagen, dass es ein bisschen für mich so gewirkt hat, dass in Sestriere gar nicht so viele Zuschauer an der Strecke waren. Kann aber auch daran liegen, dass ich das Rennen nur auf dem Handy geschaut habe. Ich war selber in Tirol am Wochenende Skifahren, habe dann den zweiten Durchgang, diese Entscheidung am Handy geschaut. Da wirkt es dann vielleicht auch nicht so groß, ja, wie auf dem Fernseher. Gut, ich würde sagen, reden wir dann auch noch über den Sonntag. Dort war nämlich eine Premiere im Weltcup groß angekündigt. Parallel Riesenslalom. Zum ersten Mal bei den Frauen wurde gefahren. Ich habe mich davor, während ich das Rennen geschaut habe, natürlich wieder gefragt, ist es jetzt wirklich ein Riesenslalom oder ein Slalom, weil Parallelslalom, weil die Tore sind ja wieder Riesenslalom-Tore gewesen. Und ich finde sie ein bisschen gefährlich. Das hat dann auch Lara Gut-Bechrami gemeint. Sie hat gemeint, dieses Format einerseits ist für sie nicht die Zukunft. Auf der anderen Seite ist die Verletzungsgefahr deutlich höher als im Vergleich zu den Speedrennen, hat sie gemeint. Das hat man auch gesehen in dem Rennen, weil, ich glaube, zwei Läuferinnen gleich eingefädelt sind. Und das ist bei einem Riesenslalom da nochmal deutlich heftiger. Da musst du wirklich darauf hoffen, dass die Bindung aufgeht, weil sonst kommen da die Beine irgendwie, verdreht die ganz, ganz hässlich. Und eine andere Schweizerin hat es dann tatsächlich auch erwischt. Die ist zwar nicht eingefädelt, aber Aline Daniot, die in der ersten Runde noch Petra Vlhová ziemlich sensationell ausgeschalten hat, ist dann in der zweiten Runde gestürzt und hat sich das Kreuzband gerissen. Die war wirklich auf dem Weg in die absolute Weltspitze. Ich habe sie in Lienz getroffen, da war sie noch so glücklich, weil sie dort in Lienz den ersten Weltcup-Start gehabt hat, die ersten Punkte, dann auf Platz 7 gefahren dort. Also die war wirklich, wirklich gut drauf und glücklich. Jetzt hat sie sich das rechte Kreuzband gerissen, das Kreuzband im rechten Knie, so heißt es richtig. Vor gut 3 Jahren in Sestriere ist es das linke gewesen. Also sie ist da wirklich auf Kriegsfuß mit diesem Hang dort und mit diesem Skiort. Ganz, ganz bitter mit 2 Top-8-Resultaten, also wirklich auch ein vielversprechender Saisonverlauf. Gab auch einen sehr emotionalen Post auf Instagram, habe ich gesehen, von ihrer Zimmerkollegin, von Michelle Giesin, die ihr da Mut zugesprochen hat, also ganz bitter. Was sagst du dazu, zu diesem Format? Findest nicht auch, dass man da, ich meine, in dem Fall haben jetzt die Tore nicht den Ausschlag gegeben, aber dass man da vielleicht nicht sogar auf andere Tore setzen sollte, vielleicht sogar solche Dreieckstore wie beim Skicross oder beim Snowboardcross oder eben wirklich auch, schauen wir uns doch einmal an, wie das beim Slalom ausschaut, wenn sie beide einen Slalom nebeneinander fahren.
Ja, ist durchaus ein Punkt, über den man diskutieren kann. Also ich glaube, ja, das Thema hatten wir ja eh schon mal, auch was dieses dieses Boxen weggeht, wenn wir beim Parallelslalom
genau, sind, stimmt,
und da auch die größeren Athleten im Vorteil sind, weil die Sicht einfach auch irgendwie besser ist. Also ja, du, man experimentiert so viel rum mit diesem Event und das hat noch so viele Lücken, da kommen wir gleich auch noch dazu. Dann lass doch auch mal sowas ausprobieren, weil das ist jetzt nichts, was dann, es ist ja für alle gleich. Ja, es fährt ja nicht die eine die Tore und die andere fährt die Tore. Also bin ich dafür, kann man ausprobieren, weil das Ding noch in den Kinderschuhen steckt. Was wir, Thema Verletzungen haben wir vorhin bei den Herren noch vergessen. Und zwar Urs Krienbühl hat sich leider auch im Training für die Lauberhornabfahrt hat er sich leider das Syndesmoseband angerissen im rechten Sprunggelenk. Saison höchstwahrscheinlich gelaufen. Man sagt, dass der Schweizer vielleicht noch zurückkommen kann zum Weltcupfinale in Cortina. Aber schaut nicht so gut aus. Und Marco Kohler, was ja ein großes Talent ist im Schweizer Abfahrtsbereich, boah, dann hat es noch heftiger erwischt. Kreuzband gerissen, klar, Saison vorbei, Innenband durch, Innenmeniskus durch, Patellasehne, also boah, das ist ein Totalschaden, den es da, da gegeben hat. Aber da bin ich jetzt ein bisschen abgeschweift. Wenn wir jetzt beim Parallel-Riesenslalom sind, dann würde ich jetzt gern halt über diese Kurssetzung sprechen, Lukas. Weil das ja wirklich, also Freunde, dieser Wettbewerb ist, boah, der steht unter so einer Beobachtung und wird so kritisch gesehen. Und dann haben wir jetzt ein Rennen, wo die zwei Kurse, Blau und Rot, so völlig auseinander liegen, dass es da mit Fairplay eigentlich nichts mehr zu tun hat. Also Michaela Schifrin hat sich arg auch beschwert. Die ist ja auch recht früh dann ausgeschieden. Und ja, also die Zahlen sind, wir haben 20 Läufe, ja, in den Hauptrunden und drei Fahrerinnen gewinnen auf dem roten Kurs und 17 gewinnen auf dem blauen Kurs. Das ist so eine krasse Differenz. 17-3.
Ja.
Also Lukas, das hat für mich mit Fairplay dann nichts mehr zu tun und finde ich total schwierig. Ja,
sie stecken sie ja eh immer mit so GPS-Messung natürlich ab, aber ja, genau, es geht ja auch ein bisschen darum, es könnten ja schon Kleinigkeiten wie ein anderer Schnee sein, nicht? Wenn da auf der einen Seite ja die Schneebeschaffenheit ein bisschen anders ist, macht das schon große Unterschiede.
Da waren auch zwei Eisplatten, glaube ich, drauf. Die haben es extrem schwierig gemacht. Und ja, auch wie du sagst, aber also da muss man doch ein...
Ja, was dann auch noch ein Kritikpunkt war vom Team Schifrin, Manager von ihr, Kilian Albrecht, hat das ja auch dann nochmal ins Gespräch gebracht, dass man eben die in der Quali am schnellsten sind, dann auch auswählen lassen sollte und nicht dieses Losverfahren, wie es eben seit dieser Saison der Fall ist, dass man da den Zufall entscheiden lässt. Das ist ja die Kritik gewesen, die sie so geärgert hat auch, dass da der Zufall eigentlich darüber entschieden hat. Wobei man auch dazu sagen muss, die Siegerin, über die man jetzt noch gar nicht gesprochen hat, hat auch einmal auf dem roten Kurs gewonnen. Die war einer der wenigen. Ja? Das haben sie ja natürlich auch nicht bestritten, verdiente Siegerin. Aber es war schon sehr auffällig diesmal. Ja? So auffällig wie noch nie. Das haben wir in der Saison noch nicht so deutlich gesehen. Da haben wir ein bisschen mehr gerätselt, ob es vielleicht einen schnelleren Kurs gegeben hat in den bisherigen Parallelrennen. Diesmal war es eklatant, der Unterschied. Und tut eben nicht gut einem so einem neuen Format. Yeah. Und diese Lukas, ganzen Stürze.
Ja? Warte kurz. Aber ich glaube, dass die Clara Dires, die das Rennen gewonnen hat, dass die komplett auf dem blauen Kurs gefahren ist.
Die ist im Viertelfinale gegen Tina Robnik einmal auf dem roten Kurs gefahren.
Bist du dir sicher?
Tina. Genau, ja. Viertelfinale, ich habe es vor mir, das Bracket. Genau, da ist sie auf Rot gefahren. Und sonst aber überall auf Blau, ja. Unter anderem auch gegen Schifrin ist sie auf Blau gefahren.
Weil ich hier ein Statement von ihr lese, eben bei den Kollegen von Blick, und da sagt sie, ich hatte Glück, dass ich immer auf dem blauen Kurs fahren konnte.
Okay, den Viertelfinallauf habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe die die Ergebnisliste vor mir, dort steht sie auf dem roten Kurs im Viertelfinale, wie gesagt, gegen Tina Robnik. Ja. Aber eben gegen die Hochkaräter, gegen Michaela Schifrin im Achtelfinale, im Halbfinale gegen Marta Passino und dann auch im Finale hat sie jeweils Losglück gehabt und ist auf den blauen Kurs gefahren.
Gut, wollen wir das Ergebnis mal durchgehen?
Genau, ja, Clara Dires hat also ja, sensationell dieses Rennen gewonnen, die Französin ihren ersten Weltcupsieg gefeiert und wir haben auch gleich ein Statement von ihr, was sie zu diesem Triumph zu sagen hat.
Yeah, as you said, what a day. It's unbelievable. I mean, I didn't expect it that. I didn't know that I could be capable of something in Parallel GS because, wow, it's the first Parallel GS of the ever. So yeah, it's pretty outstanding, and I'm trying to enjoy the moment right now. It was pretty fun because when I saw it was against Liza, I remember we went on the chairlift in Lienz, and I didn't know her at that time. We spoke a little bit, and to see her here, it was I was happy for her. Of course I wanted to beat her, but I was really happy it was against her.
Ja, Clara Dires hat sich im Finale einer weiteren Sensationsläuferin durchgesetzt, und zwar Elisa Mörzinger, ÖSV-Talent, die ja noch gar nicht viele Weltcuprennen bestritten hat, die sich aber sensationell hier auch durch das Turnier, kann man fast schon sagen, gefahren hat, hat in der ersten Runde Erin Milczynski ausgeschaltet, dann Sarah Hector eliminiert, dann Sofia Gottscher, Federica Brignone und eben im Finale erst von Clara Dires gestoppt. Also da waren wirklich ganz, ganz große Namen dabei. Unglaublich ist aus dem Nichts da gekommen und hat jetzt auf einmal einen Podestplatz stehen. Sensationell. Auch von der Elisa haben wir ein Statement. Hör mal kurz rein, was sie zu dieser Sensation zu sagen hat.
Yeah, it's my fifth World Cup race and first time that I made some points and second place is amazing. Yeah, I don't know, I just tried to focus on myself and on my skiing during the whole race and yeah, it definitely paid off. Yeah, I guess it's a good result for the whole team. Everyone is fighting really hard, but yeah, now we have a little hard time, but we will keep pushing to the limits and we try every race.
Genau, aus deutscher Sicht ist es schnell erzählt. In der ersten K.O.-Runde ist Vicky Rebensburg gegen Wendy Holdener ausgeschieden. Fährt sie ja normal nicht, die
und,
Vicky.
Und ein Wahnsinnsduell in der ersten Runde, nicht? Holdener gegen Rebensburg in der ersten Runde.
Ja, ja.
Ist eigentlich ein Finale, finalwürdig, sage ich jetzt auch.
Genau, und dann, sie sagt, ihr hat es Spaß gemacht, aber es hat halt nicht gereicht. Da ist sie, glaube ich, ganz entspannt. Und Patricia Dorsch ist gegen Sarah Hector ausgeschieden in der ersten K.O.-Runde und Lena Dürr hat es als 32. leider nicht geschafft in die K.O.-Runde. Gut, dann müssen wir über das Thema Gesamtweltcup sprechen, weil es war ja auch noch unter der Woche der Slalom in Flachau. Da gab es schon wieder Tränen, Lukas. Was ist passiert?
Ja, Michaela Schifrin ist Dritte geworden und war ja mal wieder mit den Nerven am Ende. Es war, ich habe das Rennen auf dem ORF geschaut, Ernst Hausleitner hat sie da versucht, ein bisschen zu dem Rennen zu befragen und sie hat eigentlich gleich einen Monolog gestartet und hat die Brille aufgelassen beim Interview. Aber das Problem beim Night Race ist, dass man eben doch relativ gut durchs Visier durchsieht, weil es recht transparent ist und da hat man schon gesehen, dass da die eine oder andere Träne verdrückt wurde. Da war sie ja sehr, sehr enttäuscht, dass es jetzt auf einmal, dass sie das, was sie gewohnt ist, dass es alles automatisch läuft, dieses Werkel, dass es auf einmal nicht mehr so ist, dass sie unschlagbar ist, scheinbar unschlagbar in diesem Slalom. Da waren viele Emotionen dabei. Es war dann sogar, bei der Siegerehrung, nach der Siegerehrung hat auch nochmal Vlhova Schifrin lobend erwähnt. Das hat dann noch einmal mehr Tränen verursacht, aber es gab auch eine herzliche Umarmung zwischen den beiden. Also das war... Ja. Mir taugt es, dass da so viele Emotionen drinnen sind und dass so eine große Sportlerin so ehrgeizig ist und ja irgendwie auch so fertig ist und dass man sie jetzt so hautnah dabei erleben kann, wie sie mit, mit scheinbarem Misserfolg, weil es für sie eben sich wie ein Misserfolg anfühlt, dass man sie dabei beobachten kann. Wird noch sehr interessant, wie das jetzt in den nächsten Rennen weitergeht. Zum Beispiel beim Riesenslalom in Sestriere ist sie ja im zweiten Durchgang, wenn mich nicht alles täuscht, wieder Laufbestzeit gefahren. Also sie fährt natürlich eine bestechende Technik. Ja, ja. Hat's ja drauf, aber jetzt ist sie eben in einer Situation, wo sie wirklich gefordert wird, Rennen für Rennen, und das macht sehr, sehr reizvoll und interessant. Obwohl dieses Rennen im Gesamtweltcup scheinbar schon entschieden ist, finde ich diese ganzen Rennen bei den Damen extrem reizvoll, spannend und attraktiv.
Ja, ist cool, dass da jetzt auch Konkurrenz da ist, und sie hat zwar noch 250 Punkte Vorsprung jetzt auf Blöhova, was doch sehr komfortabel noch ist bei 18 von 40 Rennen, die jetzt gefahren sind. Aber es ist lange nicht so deutlich wie die letzten Jahre. Und das ist gut für den Sport, dass sie nicht mehr unschlagbar ist und dass sie Stand heute nur die Slalomwertung anführt. Und das bringt mich dann auch zu dritten im Bunde, weil es nicht nur ein Zweikampf dann ist, ja, sondern dass Federica Brignone noch 11 Punkte hinter Petra Vlhová legt. Mhm. Und wenn man sich die Einzelergebnisse anschaut, wie sie klassifiziert ist in den verschiedenen Disziplinwertungen, das ist schon bockstark. Also sie ist Führende im Riesenslalom, sie ist Zweite im Super-G, sie ist in der Kombination führend und sie ist in den Parallel-Events Dritte. Und das ist eine geile, geile, geile Gesamtbilanz.
Guter Punkt, ja.
Ja, also, boah, da, buh, ja, kann man so machen, also richtig gut.
Und du hast ja vorher auch im Vorgespräch gemeint, dass Petra Vlhová hier vielleicht auch ein bisschen auch noch Punkte liegen gelassen hat.
Gut, auf der anderen Seite kann man auch sagen, ja, dass auch die Schiffrin Punkte liegen lässt und das Ding da im Parallel-Event, wenn sie es gewinnt, dann reden wir jetzt über 350 Punkte und dann kommen wir gar nicht auf den großen Gedanken, das zu thematisieren. Also trifft ja auf beide zu, aber lass Vlhová. Und sie ist Führende im Parallel-Gesamtwertung, also zeigt ja, wie gut sie das kann, diese Disziplin. Lass sie das Rennen gewinnen. Ich weiß, wir sind im Konjunktiv. Lass sie es gewinnen. Dann reden wir plötzlich über 150 Punkte, die sie nur noch hinter Schiffrin zurückliegt. Und wir reden ja hier von einem Psychokrimi mit diesen ganzen Emotionen. Und der kann sich dann natürlich, wenn das so nah zusammenrückt, kann sich der natürlich noch richtig intensivieren. Und wer weiß, vielleicht fängt die Schiffrin, die ja da emotional auch labil scheint, vielleicht fängt sie dann wirklich das Wackeln an. Aber okay, jetzt, wir sind schon weit in der Zeit und das ist jetzt arg weit hergeholt. Aber es ist spannender, als es die Jahre davor war, und das tut allen gut.
Absolut, ja. Gut, dieser Damen-Weltcup wird jetzt fortgesetzt am kommenden Wochenende mit Speedrennen in Bansko. Die Technikerinnen haben jetzt 3 Wochenenden Pause. Jetzt gibt es Bansko, Rosa Kutor und dann Garmisch. Dann geht es erst wieder nach Maribor weiter. Also 3 Wochenenden frei für die Technikerinnen. Ein bisschen ein undankbarer Termin vielleicht auch für die Rennen in Bansko am Kitzbühel-Wochenende. Aber so schaut das Programm bei den Frauen aus. Jetzt machen wir nochmal eine Kurzpause und dann müssen wir natürlich aufs Wochenende vorausblicken und sprechen auch noch kurz über die eine oder andere News zum Skiweltcup. Bevor wir auf die Rennen in Kitzbühel vorausblicken wollen, würde ich noch gerne über einen Punkt sprechen zum Wochenende in Wengen. Und zwar gibt es da jetzt doch einen kleinen Disput zwischen dem Organisationskomitee von Wengen und zwischen Swiss Ski. Und zwar ist es so, dass das Organisationskomitee gerne mehr Geld vom zentralen Vermarktungstopf hätte für die Austragung von den Rennen, weil, obwohl es immer wieder Zuschauerrekorde gibt beim Rennwochenende, doch ein Verlust, ein Defizit von in der Höhe von 250.000 Franken angeblich, so wird berichtet, Jahr für Jahr da geschrieben wird, bei einem Budget von nicht ganz 9 Millionen Franken. dieser Streit, dieser Disput geht sogar so weit, dass man sich jetzt sogar vor Gericht trifft, weil das OK in Wengen eben mehr Geld von diesem Fördertopf, von den TV-Einnahmen, von den Marketing-Einnahmen von Swiss-Ski verlangt. Das war ein großes Thema im Vorfeld der Rennen. Da ging es auch darum, dass sich das Organisationskomitee ein bisschen Kritik gefallen lassen muss, dass sie diese Passage beim Hundschopfsprung nicht vermarkten wollen. Wir kennen das ja bei Kitzbühel, läuft das Ganze ein bisschen anders. Diese Rennen vermarkten sich selbst, das Hahnenkammrennen, aber die haben ja zum Beispiel bei dieser Hausbergkante doch ja, sehr prominent, sage ich einmal, Werbung platziert. Ich glaube, jeder Skifan weiß, wovon ich spreche. Bei Hundschopf ist das nicht so. Da verweisen sie auf die Tradition. Das wollen sie werbefrei belassen. Dann sagt Swiss-Ski wiederum, ja gut, dann wird man auch nicht mehr Gelder auftreiben können. Urs Lehmann, der Swiss-Ski-Präsident seit 2008, hat sich dann auch in einem Interview gegenüber dem Blick dazu geäußert. Er fordert halt einfach, er sagt, ja, das Geld, das wir haben, das wollen wir 1:1 in den Sport stecken. Wir wollen da die Basis sozusagen ausbilden und fördern. Das klappt ja in den letzten Jahren recht gut, wie wir jetzt sehen, wie viele neue Talente da bei den Schweizern rauskommen. Es gab ja auch ein bisschen so in der Hinterhand noch das Druckmittel von Swiss-Ski. Ja, wenn Wengen nicht mehr mitspielt bei dem Ganzen. Es gibt ja noch Zermatt zum Beispiel, die wollen auch unbedingt eigentlich, so hört man, eine Weltcup-Abfahrt austragen. Ob das wirklich, das hat er dann auch gleich verneint in diesem Interview, aber das soll so irgendwie als Druckmittel funktioniert haben für die Seite von Swiss-Ski. Also die sind sich da nicht ganz eins. Ja, und das Ganze läuft ja so, dass die FIS den einzelnen Ländern eine Anzahl an Weltcuprennen zuspricht und danach entscheiden die nationalen Verbände an welche Orte diese Rennen geht, macht einen Vorschlag und diese Liste muss dann aber wieder vom FIS-Vorstand sogar, wenn mich nicht alles täuscht, abgesegnet werden. Und da ist man natürlich auch bei der FIS daran interessiert, diesen Klassiker in Wengen weiterhin zu behalten und das wird auch sicher so bleiben, aber da streitet man sich ein bisschen ums Geld, das ist natürlich nicht schön, aber diese spektakulären Bilder, ich glaube, das Wochenende war sicher auch nochmal eine gute Werbung dafür, wie wichtig dieses Wochenende für den Schweizer Skisport ist und wie attraktiv diese Rennen auch dort sind. So viel also dazu zu diesem Wochenende in Wengen. Dann gibt es noch eine weitere News, die ich noch gerne erwähnen würde aus Schweizer Sicht. Marc Giesin, der im letzten Jahr so schwer in Gröden gestürzt ist, hat sich ja zurückgekämpft in den Schweizer Skikader, hat einige Trainingsläufe bestritten schon in diesem Jahr, unter anderem auch in Gröden. Er ist eben die Grödenabfahrt gefahren im Training, hat aber jetzt nach einem Trainingslauf in Wengen bekannt gegeben, dass er in diesem Jahr keine Weltcuprennen mehr bestreiten wird, weil er einfach auch vor allem von der mentalen Seite her nicht für Rennen bereit ist. Wir hoffen natürlich, dass er sich die Zeit jetzt nimmt, dass er die gut nutzt und dann, dass wir ihn sozusagen nächste Saison wieder hoffentlich in den Weltcuprennen sehen werden. So viel soll es jetzt gewesen sein zu den News, zu den aktuellen Nachrichten. Tobias, jetzt reden wir noch ganz kurz über das kommende Wochenende, über Kitzbühel. Wie schaut deine Vorfreude aus auf dieses Wochenende?
Ja, die ist sehr groß, weil ich selbst auch vor Ort sein werde. Und zwar am Freitag ist der Super-G, der um 11.30 Uhr beginnt. Vorher finden zwei Trainingseinheiten statt. Wir nehmen heute am 21. auf. Dieses Training wurde abgesagt, aber das Training für morgen ist schon bestätigt. Ich bin da auch in so einem Presseverteiler drin und habe da gestern schon eine SMS noch klassisch bekommen, dass es bestätigt ist. Das Training wird stattfinden. Ja, und ich selber werde mich dann, ich wohne in Rosenheim, bin so knapp 1,5 Stunden normalerweise nach Kitzbühel unterwegs. Aber da werde ich doch sehr, sehr, sehr viel früher losfahren, weil es natürlich dann auch eng wird, was die Zufahrt angeht, weil unfassbar viele Zuschauer wieder kommen werden. Und ja, ich freue mich total drauf. War letztes Jahr schon rund um den Weltcup da und sehe aber jetzt dann das Rennen und da freue ich mich natürlich extrem drauf und werde da berichten und bei uns auch Live-Ticker für Chiemgau24 machen und schauen, was ich für uns für den Podcast natürlich da auch hintergrundmäßig so dann berichten kann. Und ja, gibt schlechtere Events als das, was jetzt ansteht. Und das Büro, das ich dann am Freitag und Samstag haben werde, nämlich die Streif, da kann ich mich auch nicht beschweren. Ist genau, okay, Samstag, ja, ja, ist in Ordnung. Samstag ist dann die Abfahrt, auch um 11.30 Uhr. Und natürlich alles unter Vorbehalt, dass es mit dem Wetter passt soweit. Und Abschluss ist dann wie immer am Sonntag der Slalom. Erster Durchgang 10.30 Uhr, zweiter Durchgang 13.30 Uhr. Ich freue mich mega drauf und werde hier natürlich Inside Kitzbühel dann ausführlich berichten in der nächsten Ausgabe. Lukas, wir haben die Tipps ja so vernachlässigt. Das haben wir am Anfang immer gemacht und das haben wir jetzt so wirklich vernachlässigt. Jetzt braucht man da auch nicht mehr mit anfangen, aber wer gewinnt die Streif? Ich will jetzt nur einen Namen hören.
Ja, jetzt ist natürlich klar, dass du von mir nur Namen aus einer Nation hören willst.
Ich will von dir, du redest, also ich sag zu dir, ich will einen Namen hören, ja, und du schweifst schon wieder aus. Knall das Ding auf den Tisch, mein Lieber.
Mhm. Vincent Griechmeier.
Thomas Dresen. Ja, lass mal so stehen, oder? Damit können wir halt aufhören, Lukas. Dann gewinnt Bert Voigt am Ende.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Der ist halt natürlich wirklich heiß. Eins möchte ich noch sagen, und zwar gibt es gute Nachrichten aus dem Camp von Marco Odermatt. Und zwar ist er schon wieder im Training, ja, will jetzt in dieser Woche noch auf der Reiteralm trainieren. Und der Swiss-Ski-Alpin-Chef Walter Reusser, der hat gemeint, ja, wenn das Training auf der Reiteralm gut funktioniert, dann wäre er theoretisch ready für Kitzbühel und könnte dann schon am Freitag wieder in den Weltcup zurückkehren und beim Super-G am Start stehen. Das wäre natürlich ja, fast sensationell. Viel Glück fürs Training für Marco Odermatt, dass das dann hinhaut, dass wir ihn dann am Wochenende auch sehen.
Ist auch eine mutige Comeback-Strecke.
Finde ich auch. Kann man sich gemütlichere Orte aussuchen. Ja, genau.
So ist es. Alles klar. So, machen wir zu für heute, oder?
Perfekt. Ja, genau so ist es. Also, wir bedanken uns natürlich wieder für das Interesse. Danke, dass ihr uns zugehört habt bis jetzt. Wenn ihr euch ja, erfreut habt, wenn euch das gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast weitererzählt. Ja, wir versuchen da so gut wie möglich vom Ski-Weltcup zu berichten. Würden wir uns auch über Feedback freuen, auf Twitter, auf Facebook oder auf Instagram, wo wir unter Après-Ski-Podcast unter diesem Handle zu finden sind. Und wir werden uns ja nächste Woche wieder zusammensetzen und dann wird uns der Tobias erzählen, was er so in Kitzbühel gesehen und erlebt hat. Bis dahin, ja, wie gesagt, würden wir uns freuen, wenn wir uns auch in der nächsten Woche wieder hören würden. Also, bis dann.